Einige von euch kennen vielleicht die Fernsehserie Gilmore Girls. Damit hat das jetzt alles nichts zu tun. Aber der 17. Januar 1977 war der Tag, an dem Gary Gilmore starb. Wie gesagt, der hat nichts mit der Fernsehserie zu tun, der hieß einfach nur so. Prinzipiell war Gilmore so unbedeutend, dass wir heute wahrscheinlich überhaupt nichts über ihn wüssten, wenn er nicht durch seinen Tod in die Geschichtsbücher eingegangen wäre. Von Juli 1967 bis Dezember 1976, also 9,5 Jahre lang, fanden in den USA keine Vollstreckungen der Todesstrafe statt, weil die Rechtmäßigkeit dieser Strafe überprüft wurde. Die Hinrichtungen wurden am 17. Januar 1977 wieder aufgenommen, eben mit Gary Gilmore. Im Juli 1976 hatte er im Staat Utah 2 bewaffnete Raubüberfälle durchgeführt. In beiden Fällen hatte er die Menschen, die er ausraubte, erschossen. Angeklagt wurde er dafür für zweifachen Mord. Er verzichtete auf jeden Versuch einer Verteidigung und er wies seine beiden Anwälte an, für ihn die Todesstrafe zu fordern. Sein Verfahren trieb er mit aller Macht voran. Er wurde im Juli verhaftet, im Oktober verurteilt und im Januar hingerichtet. Als ihm für die Hinrichtung die Wahl zwischen dem elektrischen Stuhl und Erschießung angeboten wurde, entschied er sich für das Erschießungskommando. Und es gab auch einen Grund für diese Wahl. Sowohl seine Mutter als auch seine beiden Opfer waren Mormonen. Gilmore entschied sich für das Erschießen, weil nach der mormonischen Lehre der Blutsühne bestimmte Sünden wie Mord oder Ehebruch nur durch Blutvergießen des Sünders gesühnt werden können. Dabei soll das Blut des Sünders auf den Erdboden tropfen und versickern. Seinem Bruder zufolge sah Gilmore sein Blut, das er vergoss, als Entschuldigung bei Gott. Was ist es schön, kein Mormone zu sein. Aber während wir eine solche Lehre der Blutsühne ablehnen, wird es vermutlich trotzdem den ein oder anderen Christen geben, der bewusst oder unbewusst denkt, dass einige Sünden zu groß sind. So groß, dass Gottes Gnade sie nicht bedecken kann. So nach dem Motto, was ich getan habe, das ist so schlimm, das kann nicht einfach nur durch Jesu Opfer vergeben sein. Wir sind heute beim 4. Teil meiner Predigtreihe über die 4 Solas. Diese 4 Solas der Reformation. Im Jahr 1517 machte es sich der junge katholische Priester Martin Luther zur Aufgabe, Fehler innerhalb der katholischen Kirche anzusprechen. Fehler, bei denen er dachte, sie müssten korrigiert werden. Er schrieb eine Liste mit 95 Fehlern und ließ sie den Kirchenoberen zukommen. Und dabei müssen wir verstehen, dass Luther das nicht mit Absicht machte. Also nicht mit der Absicht, er hat es mit Absicht gemacht, aber nicht mit der Absicht, eine neue Konfession zu gründen. Seine Absicht als Priester und Theologe war es, eine gesunde Debatte innerhalb der Kirche zu beginnen. Eine Debatte, durch die die Kirche letztlich zurück zu ihren Wurzeln finden sollte. Die theologischen Grundgedanken, auf die im Laufe der Reformation hingewiesen wurde, werden häufig als diese 4 Solas bezeichnet. Wobei das lateinische Wort sola für allein steht. Ich weiß, ihr wisst das schon alle, aber es kann immer sein, dass jemand zum ersten Mal hier ist. Obwohl Luther, Calvin, Zwingli und die ganzen anderen Reformatoren ihre Erkenntnisse nicht auf diese Weise zusammengefasst haben, ist es trotzdem eine gute Hilfe von Seiten der Historiker, das so zu nennen, damit wir erfassen, worum es bei der Reformation ging und worum es auch heute noch bei uns in unserem Glauben geht. In der ersten Woche haben wir uns sola fide angesehen, allein aus Glauben. Das war die Tatsache, dass es allein der Glaube ist, durch den wir gerettet werden können. Keine guten Werke, keine Verdienste und ganz sicher kein Geld. Allein aus Glauben. Dann haben wir sola scriptura betrachtet, allein durch die Schrift. Dabei geht es um die Wahrheit, dass die letzte Autorität für unser christliches Leben die Bibel sein muss. Während unterschiedliche Traditionen ihre Berechtigung haben können, es ist trotzdem allein die Bibel, die unfehlbar ist. Nicht die Tradition, nicht der Papst, es ist die Bibel. Die Bibel ist es, anhand derer Traditionen, Lehren und Verhalten geprüft werden müssen. Und letzte Woche haben wir uns dann mit Solus Christus beschäftigt, alleine durch Christus. Wir haben gesehen, dass es alleine Jesus ist, der uns retten kann. Kein Papst, keine Kirche, keine Heiligenverehrung. Alleine Jesus ist der Mittler zwischen Gott und Menschen. Und wir haben gesehen, dass Jesu Kraft, die für die Gemeinde in der Apostelgeschichte da war, den Reformatoren vor 500 Jahren zur Seite stand, auch heute noch in uns wirkt. Also kann man sagen, alleine durch Christus leben wir. Und das bringt uns zum vierten Sola. Sola Gratia. Alleine durch Gnade. Das bezeichnet die Tatsache, dass unsere Rettung voll und ganz durch die Gnade Gottes kommt. Sie hängt nicht von dem ab, was wir tun. Es geht nur darum, Gottes Gnade anzunehmen. Und das ist genau das, was Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus erklärt. Wir lesen in Epheser 2, Vers 1 bis 10. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns, von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten zeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gerade die Verse 8 und 9 fassen die Lehre von der Gnade treffend zusammen. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Oder machen wir es mal persönlicher. Gott hat mich aus Gnade gerettet, als ich zum Glauben gekommen bin. Es ist nicht mein Verdienst, sondern es ist ein Geschenk von Gott. Ich habe es mir nicht verdient, also kann ich mich dafür auch nicht loben. Denn es ist alleine Gottes Gnade. Diese Verse stammen aus dem Brief an die Epheser. Aber Paulus' Lehre von der Gnade ist nicht auf diesen Brief beschränkt. Und stattdessen erwähnt er die Gnade Gottes in jedem einzelnen seiner Briefe. Und daran sehen wir, dass Gnade für Petrus so wichtig war. Sehr, sehr wichtig. Und dass er wollte, dass sie für die Gemeinden genauso wichtig ist. Und genau das war es auch für Luther. Luther suchte verzweifelt nach einem gnädigen und barmherzigen Gott. Genau genommen war diese Suche für ihn der Ausgangspunkt seiner persönlichen Reformation. Er hatte durch die katholische Lehre schon sehr deutlich gelernt, dass er als Sünder verloren ist. Das war es aber auch schon. Mehr hat er nicht gelernt. Und deshalb suchte er verzweifelt nach einem gnädigen Gott, nach einem Gott, dem er sich ohne Furcht nähern konnte. Und er fand diesen Gott in der Bibel. In der Bibel, die damals leider kaum jemand lesen durfte. Luther fand den gnädigen Gott. Und Luther erkannte, diese Gnade ist eine ganz persönliche Gnade. Für uns, für Luther und ganz besonders auch für den Apostel Paulus. Um zu verstehen, warum Gnade besonders aus Paulus Sicht so was Besonderes war, da müssen wir seine Geschichte verstehen. Das erste Mal, dass wir in der Bibel etwas über Paulus erfahren, ist in der Apostelgeschichte. Und zwar mit seinem hebräischen Namen Saulus. Die erste Erwähnung von Saulus finden wir, als Stephanus der erste Märtyrer der jungen Gemeinde wurde. Eine aufgebrachte Menge steinigte Stephanus, weil er das Evangelium gepredigt hatte. Aber bevor sie ihn steinigten, da lesen wir, dass sie ihre Kleidung ablegten. Ich schätze mal, damit sie besser werfen konnten. Ihre Kleidung legten sie Apostelgeschichte 7 zufolge vor diesen jungen Mann namens Saulus. Jetzt muss ich einen kurzen Exkurs machen. In manchen Staaten ist es so, dass jemand, der in eine kriminelle Handlung involviert ist, eine Handlung, bei der jemand stirbt, ebenso schuld an dem Mord ist. Es ist genau so, als hätte er ihn persönlich umgebracht. Also stell dir mal vor, du raubst mit zwei deiner Freunde eine Bank aus. Also ist rein theoretisch bitte nur. Weil du von euch dreien derjenige bist, der am langsamsten laufen kann, bleibst du sicherheitshalber direkt im Auto sitzen und fährst den Fluchtwagen. Bei dem Überfall kommt es allerdings zu einer Schießerei und einer deiner Freunde erschießt aus Versehen einen Bankangestellten. Aber damit nicht genug. Letztlich werdet ihr auch noch gefangen genommen, weil du vermutlich genauso langsam fährst, wie du läufst. Und ihr werdet verhaftet. Stell dir mal vor, was das bedeutet. Wenn du jetzt nämlich Pech hast und ihr euren Überfall im falschen Staat versaut habt, dann wirst du nach dieser Rechtsprechung ebenfalls als Mörder angeklagt. Selbst wenn du nicht derjenige warst, der geschossen hat. Für Paulus würde das heißen, er war an der Steinigung von Stephanus beteiligt. Also war er genauso schuld daran. Und bei der Gelegenheit müssen wir bedenken, dass nichts an dieser Steinigung des Stephanus legal war. Nichts. Genau genommen wurde er umgebracht, weil er die religiösen Führer genervt hat. Er war lästig, mehr nicht. Und obwohl Paulus vermutlich keinen einzigen Stein geworfen hatte, war er mit Schuld am Tod des Stephanus. Aber das war ja lange noch nicht alles. Direkt im Anschluss lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 1 bis 3. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. In Apostelgeschichte 9, Vers 1 und 2, da lesen wir noch, Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Mit dieser Beschreibung müssen wir jetzt mal überlegen, was Gnade bedeutet. Ganz besonders in der Beziehung zwischen Paulus und Jesus. Jesus, dessen Anhänger Paulus verfolgte. Denn wenn wir Gott wären, dann hätte vermutlich ein langsamer und ein schmerzhafter Tod auf Paulus gewartet. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Paulus' Lebensaufgabe bestand schließlich darin, Christen zu vernichten. Er war der Feind. Paulus war der Feind. Ich weiß nicht, ob er von uns Gnade hätte erwarten können. Aber Gott ist anders. Gott ist trotzdem gnädig. Gott ist gnädig. Was bedeutet das? Fangen wir einfach mal an. Gerechtigkeit bedeutet, du bekommst die Strafe, die du verdienst. Das ist Gerechtigkeit. In Paulus' Fall wäre das eine saftige Strafe gewesen. Barmherzigkeit Barmherzigkeit bedeutet, du bekommst weniger Strafe, als du verdienst. Bei Paulus würde das vielleicht bedeuten, dass er ohne Strafe davongekommen wäre. Aber was ist Gnade? Gnade bedeutet, du bekommst sogar noch einen Preis, den du absolut nicht verdienst. Und das war in Paulus' Fall ein riesiger Segen. Gott kam Paulus entgegen und bot ihm einen Neuanfang und ein neues Leben an. Der größte Feind der jungen Gemeinde wurde ihr größter Botschafter. Der Mann, der Komplize beim Mord an Stephanus war, der wurde zum Werkzeug, durch das tausende Menschen zu Jesus fanden. Derjenige, der versuchte, die Gemeinde zu zerstören, war es, dessen Lehren letztlich die Gemeinde prägen würden. Wenn das mal keine Gnade ist. Und das ist noch nicht einmal so ungewöhnlich. Denn es war nicht nur diese eine Person, der Gott seine Gnade anbot. Wenn es jetzt nur bei Paulus so gewesen wäre, dann könnten wir die Sache vielleicht einfach abhaken und sagen, ist okay, der hat ja auch nichts so Schlimmes gemacht wie ich zum Beispiel. Und außerdem war er nur eine große Ausnahme. Aber da gab es ja beispielsweise noch Petrus. Ihr wisst schon, der Petrus, der Jesus verleugnet hat. Nicht nur einmal, sondern gleich dreimal. Als Jesus gefangen genommen und vor Gericht gestellt wurde, da hätte er eigentlich die Unterstützung seiner Freunde gebraucht. Das war eigentlich der Moment, wo Jesus Freunde gebraucht hätte. Aber Petrus war nicht da. Und stattdessen schwor und fluchte er, dass er Jesus nicht einmal kennen würde. Das war genau derselbe Petrus, der einer der Väter der Gemeinde wurde. So sehr, dass Katholiken letztlich sogar zu Unrecht behaupten, der Papst wäre unfehlbar, weil er dieselbe Autorität wie Petrus hätte. Was natürlich schon grundsätzlich Quatsch ist, weil ja Petrus nicht unfehlbar war. Und trotzdem, Petrus, der große Verleugner, erlebte Gottes Gnade in seinem Leben. Oder erinnert ihr euch an Thomas? Also ich meine den Thomas, der eigentlich nur für eine einzige Sache wirklich bekannt ist. Und deshalb eben auch der ungläubige Thomas genannt wird. Schließlich war er einer der Ersten, die die Auferstehung Jesu anzweifelten. Aber der Überlieferung zufolge war es dieser ungläubige Thomas, der letztlich die ersten christlichen Gemeinden in Indien gründete, weil er Gottes Gnade erlebte. Keine Ahnung, ob das mit Indien wirklich stimmt. Aber er war auf jeden Fall unterwegs als ein Jünger und als ein Bote Jesu. Das Matthäusevangelium wurde von einem korrupten Zöllner geschrieben. Das Markusevangelium von einem Mann, den Paulus als Schützling unter seine Fuchtel genommen hatte, der aber auf halbem Weg Heimweh bekam und gewissermaßen desertiert ist. Immer wieder sehen wir in der Bibel, dass Gott Menschen Gnade erweist, die es nicht im Mindesten verdient haben. Es ist diese Gnade, die Gott dir ganz persönlich anbietet. Gnade, durch die du gerettet werden kannst. Aber Gottes Gnade ist nicht nur etwas, das Paulus einmal erlebt hat. Paulus stellte fest, dass Gottes Gnade nachhaltig ist. Manchmal sehen Menschen Gottes Gnade einzig und alleine als Eintrittskarte zum ewigen Leben. Eben ganz so, wie wir es eben gesungen haben. Amazing Grace. Wie heißt es da in der ersten Strophe auf Deutsch? O Gnade Gottes, wunderbar hast du errettet mich. Ich war verloren, ganz und gar war blind, jetzt sehe ich. Gottes Gnade hat mich gerettet. Es scheint so, als würden die meisten Leute nicht über die erste Strophe hinausgehen. Gottes Gnade wird mit unserer Bekehrung in Verbindung gebracht. Und das stimmt ja auch. Gottes Gnade hängt mit unserer Bekehrung zusammen. Aber viel zu oft wird Gottes Gnade später nicht mehr beachtet. Aber in der dritten Strophe des Lieds, da heißt es dann, durch Schwierigkeiten mancher Art wurde ich ja schon geführt. Doch hat die Gnade mich bewahrt, die Ehre Gott gebührt. Gottes Gnade ist etwas, worauf wir nicht nur bei unserer Bekehrung angewiesen sind, sondern immer und immer und immer wieder in unserem ganzen Leben. Paulus erinnert uns daran, wie Gottes Gnade in seinem Leben gewirkt hat. Und beispielsweise lesen wir das in 2. Korinther 12, Vers 7. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Das steht dort in Vers 7. Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dass wir nicht wissen, wovon Paulus hier redet. Alle möglichen Theorien wurden bereits aufgestellt, um zu beschreiben, was Paulus hier jetzt genau meint mit diesem Pfahl im Fleisch. Versuchungen, Kopfschmerzen, Verfolgung, Augenprobleme, sogar Malaria wurde schon vorgeschlagen. Ein schottischer Kommentator schlug wohl sogar vor, dass es seine Frau gewesen sein soll. Keine Ahnung, wie man auf so eine Idee kommt, zumal Paulus ja nicht verheiratet war. Aber egal. Kurz gesagt, wir wissen nicht sicher, was dieser Pfahl im Fleisch war. Vielleicht war es auch einfach nur ein Stachel, ein fieser Splitter, den der Paulus nicht aus seinem Fleisch rausgekriegt hat. Wir wissen es nicht. Aber wenn wir weiterlesen, dann erfahren wir in den nächsten Versen Folgendes. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Was auch immer dieser Pfahl im Fleisch war, es war Gottes Gnade, die es Paulus ermöglichte, es zu ertragen. So wirkt Gottes Gnade. Und wenn Paulus den Gemeinden aus dem Gefängnis heraus schrieb, dann war es Gottes Gnade, die es ihm erlaubte, diese Situation durchzustehen. Es sieht folgendermaßen aus. Wenn du denkst, dass du etwas nicht schaffen kannst, ganz egal, was dieses Etwas auch sein mag, wenn du denkst, dass du etwas nicht schaffen kannst, dann liegst du wahrscheinlich richtig. Du kannst es wirklich nicht schaffen. Aber Gott gibt uns das, was wir brauchen, seine Gnade. Nicht, weil wir das verdient hätten und auch nicht, weil Gott einfach möchte, dass wir überleben. Er möchte, dass wir wachsen und uns entwickeln. Niemand von uns wird sein Leben führen können, ohne irgendwann mal Schwierigkeiten zu bekommen. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber das ist so. Wir wissen in der Regel auch nicht, was andere Menschen durchgemacht haben. Wir sehen auf die Menschen und denken, klar, das sind gute Christen, aber die haben ja auch nicht das durchgemacht, was ich durchmachen musste. Aber jetzt mal im Ernst. Glaubst du wirklich, dass du es so viel schlimmer hast als alle anderen? Glaubst du wirklich, dass du es in deinem Leben schwerer hast als Paulus damals oder als Petrus oder als Luther vor 500 Jahren? Glaubst du, dass du es schwerer hast? Wir alle haben unsere Schwierigkeiten, aber die hatte auch Luther und auch Petrus und auch Paulus und auch die anderen Jünger. Sie alle hatten Schwierigkeiten, genauso wie auch die modernen Glaubenshelden. Aber sie alle haben Gottes Gnade in ihrem Leben erlebt. Nicht nur bei der Bekehrung, sondern immer und immer wieder. Luther schrieb daher über die Gnade, es ist ein gar groß, stark, mächtig und tätig Ding um Gottes Gnade. Die liegt nicht, wie die Traumprediger fabulieren, in der Seele und schläft oder lässt sich tragen, wie ein gemaltes Brett seine Farbe trägt. Nein, nicht so. Sie trägt, sie führt, sie treibt, sie zieht, sie wandelt, sie wirkt alles im Menschen und lässt sich wohlfühlen und erfahren. Sie ist verborgen, aber ihre Werke sind offenbar. Werk und Wort zeigen, wo sie ist. Das Luther mit seiner Sprache. Die Gnade trägt, führt, treibt, zieht, wandelt und wirkt alles im Menschen. Das ist es, wie Luther Gottes Gnade erkannt und bezeugt hat. Die Gnade Gottes ist nichts, was du nur am Anfang deines Lebens als Christ brauchst. Wenn du ein wirklich christliches Leben führen möchtest, dann wird es dir nur gelingen, wenn du dich immer und immer wieder auf Gottes Gnade verlässt. Denn Gottes Gnade ist für jeden von uns erreichbar. Nicht, weil wir es verdient hätten, sondern weil wir Gottes Kinder sind. Falls wir Gottes Kinder sind. Und Gottes Gnade lässt seine Kraft in uns wirken. Daher, lass dir an Jesu Gnade genügen, denn seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jetzt muss ich aber natürlich noch sicherheitshalber was dazu sagen. Gnade ist auch etwas, was wir nicht ausnutzen dürfen. Paulus stellt in Römer 6, Vers 1 eine interessante Frage. Wir lesen da, was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das ist eine verdrehte Logik, die uns zu der Annahme führt, unser sündiges Verhalten wäre ein Dienst für Gott, weil dadurch mehr von Gottes Gnade sichtbar wird. Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Paulus' Antwort im Vers danach, das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Das sei ferne. Also das Argument, das Paulus hier anspricht, lautet, wenn wir weiterhin sündigen würden, dann wäre es eine Gelegenheit für Gott, seine Gnade noch mehr zu zeigen, weil er uns ja mehr vergeben muss. Und damit würde Gott doch nur noch mehr verherrlicht, oder? Also logisch ist das schon irgendwie. Aber als Christen wissen wir, dass Gott Sünde hasst. Und letztlich führt Sünde zum geistlichen Tod. Während unsere Sünde also eine Gelegenheit für Gottes Gnade ist, führt sie uns letztlich trotzdem zur Vernichtung. Natürlich käme niemand von uns auf die Idee, es wirklich so zu machen, wie Paulus es hier in seinem Gedankenexperiment erzählt. Niemand von uns würde sagen, dass wir durch Sünde letztlich Gott verherrlichen und so weiter. Aber es ist letztlich genau dasselbe, wie wenn wir bewusst ungehorsam sind und uns dabei auf Gottes Gnade verlassen, weil er diese Sünde ja sowieso vergeben wird. Also so nach dem Motto, Vater, vergib mir, was ich gleich tun werde. Das ist genau das gleiche System. Gott ist gnädig. Gottes Gnade ist für uns immer erreichbar, aber das heißt nicht, dass wir um Gottes Willen sündigen sollen. Uns wird aus gutem Grund gesagt, dass wir Versuchungen meiden sollen. Denn wenn wir Jesus wirklich lieben, dann wollen wir ihm gehorchen. Und deshalb dürfen wir Gottes Gnade nicht ausnutzen. Aber letztlich ist Gnade, Gottes Gnade auch etwas, das weitergegeben werden soll. Paulus wollte, dass jeder Mensch Gottes Gnade erfahren kann. Das war sein Lebensziel und der Grund dafür, weshalb er seine umfangreichen Missionsreisen durchführte. Er hatte die wunderbare Gnade Gottes erfahren und er wollte, dass es andere ebenfalls erfahren können. Immer wieder sehen wir daher in Paulus' Briefen, wie er von der Gnade Gottes schreibt. Die Gnade, die ihm gewährt wurde und die andere ebenfalls annehmen sollen. Und dabei musste Paulus zugeben, dass er sie selbst überhaupt nicht verdient hatte. Er schreibt in 1. Korinther 15, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Wenn wir erstmal erkennen, wie sehr wir Gottes Gnade brauchen und wie gnädig Gott uns gegenüber gewesen ist, dann werden wir gar nicht anders können, als anderen von dieser Gnade zu erzählen. Denn sie brauchen die Gnade genauso. Gnade bedeutet, dass wir bekommen, was wir nicht verdienen. Keiner von uns hat es verdient, dass Gott gnädig ist. Es ist ein Geschenk, das Gott uns anbietet, unabhängig davon, wie gut oder schlecht wir sind. Dir wird Gottes Gnade angeboten. Jemand hat mal gesagt, Evangelisation wäre, ein Bettler zeigt einem anderen, wo Brot zu finden ist. Und irgendwie passt das. Wir sind auf die Gnade angewiesen. Wir haben die Verantwortung, die Gnade, die uns zuteil wurde, anderen weiterzugeben. Und das ist gar nicht mal so teuer, denn es kostet uns nichts. Wenn ich eine Pizza kaufen würde und sie mit euch teilen würde, dann würde das weniger Pizza für Gerrit bedeuten. Und das wäre schade. Aber wenn ich Gottes Gnade mit euch teile, dann habe ich letztlich eher noch mehr. Und das ist doch genial. Für Paulus war es Gottes Gnade, die sein Leben veränderte und ihn dazu trieb, anderen Menschen davon zu erzählen. Für Luther war es Gottes Gnade, die ihn erkennen ließ, dass Gott ein liebender Gott ist, der sich nichts sehnlicher wünscht, als Menschen zu retten. Und letztlich war es diese Erkenntnis Luthers, dass Gott ein gnädiger Gott ist, der die große Reformation angestoßen hat. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Deshalb nimm diese Gnade an. Lebe dein Leben aus Gottes Gnade heraus und erzähle anderen von einem gnädigen Gott. Amen. Ich würde gerne beten. Ihr dürft auch gerne nochmal aufstehen. Vater, ich danke dir für deine Gnade. Du bist ein gnädiger Gott. Wir haben nichts von alledem verdient. Wenn wir bekommen würden, was wir verdient hätten, dann wäre es ein trostloses Leben, das wir führen würden. Aber du bist gnädig. Du hast uns deinen Sohn gesandt. Du hast uns ermöglicht, gerettet zu werden. Du stehst uns bei in unserem Leben. Dafür danke ich dir. Und ich bitte dich darum, dass wir es mehr und mehr verstehen, wie sehr du uns liebst und wie sehr wir auf deine Gnade angewiesen sind und wie dankbar wir dir sein können, weil du gerne gnädig bist. Ich danke dir dafür und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, unser Leben mit dir zusammenzuführen und deine Gnade, von deiner Gnade anderen Menschen weiterzusagen. Amen.